sich.
Different sound. Definitely different.
Radio B138.
1000 willkommen!
Ja, auch 1000 willkommen von mir natürlich. Lerne aus der Vergangenheit, freue dich auf die Zukunft, aber lebe in der Gegenwart. Diesen Spruch habe ich mir für die heutige Sendung zurechtgelegt. Und wir werden ganz viel in der Vergangenheit uns beschäftigen, mit der Vergangenheit natürlich hauptsächlich auch dann vom LASK. Und mein Name ist Rolle Brenner und gemeinsam mit meinem Team entführe ich euch heute in ein großes Stück Vergangenheit, nämlich die des LASK. 117-jährige Tradition meines und hoffentlich auch eures Herzensvereins werden wir heute beleuchten. Wir wollen heute mit unseren hochkarätigen Gästen auch durch die wissenschaftliche, ganz wichtig, vielleicht leicht schwarz gefärbte Brille die Entwicklung der letzten Jahrzehnte beim LASK und auch im Fußball generell beleuchten. Wir starten unsere Zeitreise ganz früh in den Beginn des Fußballs. Da sind sie, der Herr Weiß und ich, nicht ganz einig, wann der eigentlich war, aber da kommen wir später noch dazu. Beschäftigen uns natürlich intensiv mit der Gegenwart und dann haben wir auch einen Vertreter da, der uns vielleicht einen ganz kleinen Ausblick auf die Zukunft unseres LASK geben kann. Und das alles machen wir heute mit folgenden Gästen. So, jetzt muss ich umblättern, weil ich bin ja top vorbereitet, wie immer. Links beginnend. Und deswegen die Sitzordnung ist ganz wichtig bei uns. Links beginnend. Er ist Theologe, Mitbegründer des ersten Fanclubs beim LASK, wobei erste ist nicht ganz richtig, war eines der ersten organisierten. Langjähriger Freund, das kann ich guten Gewissens sagen, und aufgrund seiner LASK-Expertise bereits mehrmaliger Gast bei Legendär und Ehr. Ihn kennt und schätzt man in der gesamten LASK-Familie, nicht nur in unserem Umkreis. Hallo, Günther Waldhör.
Grüß dich, Rolli. Grüß euch draußen an den Geräten.
Neben ihm ein Betriebswirt und Wirtschaftsmanager. Passt das?
Was du willst.
Du kannst jederzeit eingreifen.
Ich protestiere immer, aber was du das willst.
Pass auf, jetzt wird es noch besser. Geschätzt für seinen staubtrockenen und fast unemotionalen, für seine fast unemotionale Analysen rund um den LASK. Ich sage nur ASB und so. Einer, der bisher nur im Zusammenhang mit dem LASK und da auch nur sehr dosiert emotional, den ich da emotional erlebt habe. Sehr dosiert. Immer unter Kontrolle. Georg Hefberger.
Danke sehr. Servus.
Ja, weiter geht's in der Vorstellrunde mit jemandem, den ich eigentlich heute das erste Mal gesehen habe und der für mich die große Unbekannte ist. Ich kann jetzt nicht so über die letzten Jahrzehnte, wie die anderen kennen, reden. Aber ich habe mir aufgeschrieben, er ist Jurist. Er ist seit 25 CFO, kaufmännischer Geschäftsführer beim LASK, zuständig für die Finanzen und seit neuestem auch für die organisierte Fanszene. Ist das richtig?
Seit neuestem, wenn man Herbst 24 als neuesten bezeichnet, ja.
Naja, das ist in der
Historie.
In einer 117-jährigen Tradition eines Vereins sind ein paar Monate gar nichts.
Das ist richtig.
Herzlich willkommen, Mergin Presila.
Danke für die Einladung, Roland. Servus, grüß euch.
Schräg gegenüber von mir ist hinter einem Bildschirm versteckt, man wird das dann auf die Fotos vielleicht sehen, ein junger Mann, den ich, obwohl er so jung ist, kenne, seit er eigentlich Renner kann, glaube ich, sowas. Er teilt das Schicksal mit meinem Sohn David, der heute die gute Technik macht, die wenn es nicht hinhaut, bin ich. Der genauso wie der Christian mit dem genetisch bedingten schwarz-weißen Virus infiziert wurde, vom Papa sozialisiert als LASK-Fan, meistens auf den Schultern sitzend am Anfang ins Stadion. Also wir kennen das und im Hintergrund sitzen auch ein paar, die das gut kennen. Ja, und die ersten Spiele wird er wahrscheinlich so in höheren, luftigen Höhen auf der alten Kugel noch gesehen haben. Ja, mittlerweile ist er Pädagoge an der Mittelschule. Welche darf ich sagen?
Ja.
Willst du deine Schüler mal grüßen? Die haben das aber voll gern.
Wahnsinns Herz. Ich grüße euch aus der Mitte der Ferien und freue mich, euch dann im September wiederzusehen.
Und jetzt kommt der spannende Teil. Der Christian ist bekennender Groundhopper. Also bekennend eigentlich schon.
sofern man sich dazu bekennen muss.
Dann. Ja, genau. Also das ist ja, das ist wie kann nicht bekennender Alkoholiker. Gibt es auch nicht, oder? Und er ist aber auch Sprecher der Initiative Schwarz-Weiß. Vielleicht kommen wir heute auf die noch zu sprechen. Und heute ist er als Vertreter, also ein Vertreter der Landstraßler bei uns. Ja, und jetzt, ich habe ihm zuerst gesagt, er ist mein Hauptgast. Ja. Ich freue mich besonders, ich habe noch nie einen Universitätsprofessor in meiner Sendung gehabt. Wir haben schon Leute gehabt, die glaubt haben, sie sind so gescheit wie Universitätsprofessoren, aber sie waren keine. Und leider sitzt er jetzt nicht bei uns im Studio und isst ein Kotelett mit uns und einen guten Kartoffelsalat von der Dani. Aber er sitzt in Wien, hat einen wunderschönen Hintergrund auf Zoom und ist uns zugeschaltet. Universitätsprofessor, Magister Dr. Ottmar Weiß, ein Soziologe der Uni Wien. Stimmt das?
Ja, ist korrekt. Hallo, grüß euch.
Ich habe mir gesagt, ich soll nicht so viel über seine Geschichte erzählen, aber ein paar Sachen, die haben mich einfach beeindruckt. Und zwar, er war Arbeitsvorbereiter, Konstrukteur, Skilehrer und Heimleiter. Er hat Mathematik und Sport an der Universität Wien studiert und schloss sein Studium mit der Promotion in Publizistik und Kommunikationswissenschaften ab. Mathematik, Sport, Kommunikation, Publizistik. Das ist schon eine heftige Kombination. Wie lange braucht man da, dass man da alles erledigt hat?
Ja, danke zunächst für die freundliche Einladung und für die nette Vorstellung. Früher war das üblich, da hat man zwei Studien gleichzeitig absolvieren können. Das geht alles heute nicht mehr. Da konnte man nach seinen Interessen studieren. Das war noch die Freiheit der Wissenschaft, der Bildung und dieses Glück hatte ich.
Ja, und 2016 bis 2018 leitete er das Zentrum für Sportwissenschaft, steht auf meinem schlauen Zettel, an der Uni Wien. Ist das richtig? Also Sportwissenschaftler auch noch. Und auf jetzt eigentlich muss ich sagen, das ist das, was ich mir, auf das bin ich richtig, richtig neidig. 2003. Erhielt er das große Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. An dem arbeite ich schon so viele Jahre, an diesem Ehrenzeichen der Republik, aber es wird, glaube ich, nichts mehr. Wie würden Sie meine Chancen einschätzen, Herr Weiß?
Sehr gut, sehr gut.
Danke.
Man darf nie aufgeben, wie im Sport.
Er ist sehr charmant, wie man gleich bemerkt. Also, und, ja. Und das Wesentliche, und deswegen ist er heute auch zum Gast bei uns, er beschäftigt sich in seiner Forschung mit dem Zusammenhang zwischen Sport, Identität, Gesellschaft, Gesundheit, Wirtschaft und der Kommunikation mit den Massen. So weit, so gut. Die Vorstellrunde ist erledigt. Jetzt schauen wir, ob der Jingle jetzt funktioniert. Da haben wir nämlich. Na, dann gratulieren wir einem anderen zum Geburtstag. Heute ist Herbert Prohaska 70 Jahre alt geworden. Und wir schauen einmal. Der erste Block, Gesprächsblock. Da möchte ich ganz zurück zu den Anfängen, und zwar zu den Anfängen wirklich weit zurück. Und wir machen das heute so wie eine Geschichts- und, wie sagt man, Geschichtsstunde machen wir das. Und die Schüler sitzen jetzt da und ich frage, wisst ihr überhaupt, seit wann es Fußball gibt und wie das am Anfang ausgeschaut hat? Und ihr könnt jetzt antworten und der Herr Professor wird das dann vielleicht richtig stellen oder sagen, ja brav, sehr gut. Was waren die Anfänge vom Fußball? Mehr ging.
Ich glaube, dass es irgendwo in England war. Das Jahr oder das Jahrhundert kann ich jetzt wahrscheinlich nicht genau erraten, aber ich glaube, dass es schon sehr, sehr lang aus ist.
Georg, hilf mir. Du winkst, du schaust so, wie wenn du was wissest.
Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, dass du bist auf den Flügeln mit den Waldhörst besser aufgestellt als mit uns, aber im Wesen glaube ich, dass das in China gewesen ist und schon viele, viele Hunderte, wenn nicht Tausende Jahre zurück ist. Aber ich bin mir nicht sicher.
Was sagen da die Waldhörst dazu?
Naja, der Fußball im moderneren Sinne ist in den 1850er Jahren in England, glaube ich, dann entstanden. Aber wie du richtig gesagt hast, es hat schon Formen des Ballsports mit dem Fuß viel, viel früher gegeben, unter anderem in China, in Italien. Genau, aber das ist, glaube ich, wirklich schon liegt schon tausende Jahre zurück. Wie viele Tausende, das kann ich jetzt aber nicht beantworten.
Günther?
Vieles ist richtig schon gesagt worden. Mir fällt noch das Calcio Storico in Italien ein, ein Vorläufer des modernen Fußballspiels, wo ich es ganz interessant finde, dass da Dörfer gegeneinander gespielt haben, die alle versucht haben, den Ball in das Tor des jeweilig anderen Dorfes zu
Jetzt zu kommen wir der Sache schon näher. Herr Weiß, wie viel von dem, was die da erzählt haben, war jetzt richtig?
Ja, das war jetzt ein sehr schönes Puzzle und das lässt sich auch gut zusammenfügen. Und eigentlich bekommt jeder ein klares sehr gut, Gratulation. Und ich habe dem im Moment nichts hinzuzufügen.
Das ist jetzt, das bringt mich jetzt in Schwierigkeiten. Ich habe mir gedacht, Sie referieren jetzt 5 Minuten, bis ich die Musik wieder neu eingeladen habe.
Ich kann schon ein paar Worte sagen, aber wenn Sie wollen.
Bitte, wie ist es dann weitergegangen mit dieser anfänglichen Fußballgeschichten? Das waren ja lauter Raffereien in Wirklichkeit, oder?
Ja, man konnte da noch nicht wirklich von Fußball sprechen. Der eigentliche Sport und auch der Fußball wurde in England erfunden. Und Fußball hat sich entwickelt vom Rugby-Sport heraus mit der Zivilisierung und Demokratisierung der englischen Gesellschaft wurde auch der Sport, der Rugby-Sport zivilisiert und demokratisiert und damals wurde das Fairplay-Prinzip erfunden und auf diese Weise ist aus dem Rugby-Sport Fußball entstanden, man durfte die Hände auch nicht mehr verwenden. Und das war der Ursprung des modernen Fußballs und der hat sich dann wie der englische Sport weltweit verbreitet. Generell hat ja der Sport seinen Ausgangspunkt in England und dieses Sportmodell hat sich durchgesetzt. Es gab auch andere Sportmodelle wie die schwedische Gymnastik, das deutsche Turnen und so weiter, die österreichische Gymnastik, aber das englische Modell hat sich durchgesetzt weltweit und damit auch das Fairplay-Prinzip, die Demokratisierung des Sports und eigentlich ist der Fußball auf der Grundlage von Fairplay die beste Voraussetzung für humanes, gewaltfreies Auseinandersetzen oder Kommunizieren oder eben Wettkampf auf der Basis von Fairplay ist eine Möglichkeit, wie man sich messen kann, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Und das ist das Schöne am Sport, das Verbindende und das Besondere. Man sagt ja, Sport verbindet und im Fußball gilt das im Besonderen. Dieses Fairplay-Prinzip wird natürlich dauernd verletzt, ist ein Ideal, aber das heißt nicht, dass es falsch ist, es ist absolut richtig. Und dieses Fairplay-Prinzip gilt für die Gesellschaft genauso wie für den Sport, für den Fußball.
Also zusammengefasst kann man sagen, zu Zeiten der Raffereien, also waren jetzt Favoriten gegen Herrn Neuss, Rafferei gehabt hat, wo man den Ball jeweils in ein Tor des anderen Viertels irgendwo unterbringen müsste, ist man draufgekommen, okay, das kostet eigentlich ganz viel Verletzte und ja, das müssen wir irgendwie regeln. Aber die Regeln sind ja eigentlich, und da sind wir jetzt beim pädagogischen Teil, sind ja die Regeln selber sind ja woanders entstanden, nicht in der Gesellschaft, sondern?
Na, die Regeln sind eigentlich auch damals im Fußball entstanden, aus der Gesellschaft heraus, aus der Demokratisierung der englischen Gesellschaft wurden dann klare Regeln festgeschrieben im Fußball und das ist die Grundlage für den modernen Sport, für den modernen Fußball gewesen.
Das und die Regeln Studenten.
Ändern sich ja laufend.
Die Studenten haben sich da Gedanken drüber gemacht und haben gesagt, jetzt müssen wir was machen, das kann nicht so bleiben.
Ja, das ist richtig. Es waren nämlich diese beiden Schulen in Eton und Rugby und da waren Studierende, die miteinander rivalisiert haben auf der einen Seite, aber auch gegeneinander gespielt haben, zunächst Rugby und dann Fußball und durch dieses Spiel sind die Regeln eigentlich entstanden und die Regeln, auch das Fairplay-Prinzip ändert sich laufend mit der Gesellschaft. Je nachdem, wie zivilisiert eine Gesellschaft ist, umso verfeinert sind die Regeln, umso mehr versucht man Gewalt hinauszudrängen aus dem Sport. Es gibt ja auch schon Sportarten, moderne Sportarten ohne Schiedsrichter. Man ist selbst in der Lage, sein Foul sofort einzugestehen und braucht keinen Dritten mehr, der hier das Spiel überwacht. Und das wäre das Ziel, dass man selbst in der Lage ist, sein Verhalten zu bewerten und auch auf humane, gewaltfreie Weise miteinander Sport ausübt. Das wäre das Ideal, dass sich eben Menschen auf diese Weise miteinander verständigen. Und da ist der Sport Vorreiter und eigentlich ein Vorbild für die Gesellschaft oder könnte ein Vorbild für die Gesellschaft sein, wie man seine Interessen gewaltfrei austragen kann.
Und wie dieser wunderbare Sport mit Gentleman-like dann nach Österreich gekommen ist, probieren wir, nachdem wir in Leo Aberer und in Prohaska nochmal singen lassen. Vielleicht singt er jetzt für uns. Ja, Fußball ist zum Teil natürlich auch unser Leben. Für manche ein großer, ganz großer Teil, für manche ein kleinerer Teil. Und wie dieser Fußball nach Österreich gekommen ist, da haben wir jetzt eine Mitarbeitsüberprüfung. Mitarbeitsüberprüfung an die Herren im Studio. Welcher ist der älteste österreichische Fußballverein? Aufzeigen bitte. 3 von 4 wissen das, wir sagen nicht wer, weil wir sind im Radio, das sieht man nicht. Dann fragen wir mal den Georg.
Wiener?
Günther, glaubst du, dass der Georg recht hat?
Der Georg hat recht, das heißt, er hat First Wiener Football Club. Aber nur um einen Tag, der Cricketer hat sich ein bisschen verspätet mit der Anmeldung.
Okay, also wir sind da mit lauter Profis benannt. Und wenn du jetzt Christian Dumo weißt, wie das Ganze entstanden ist, wer hat den gegründet, warum First Vienna Football Club?
Auf jeden Fall haben es Engländer haben den First Vienna Football Club gegründet und ihn daher auch so genannt. Ich wüsste da jetzt aber keinen Namen. Aber ganz generell muss man sagen, dass die Engländer gerade in der Anfangszeit eine große Rolle gespielt haben im österreichischen Fußball. Darum gibt es ja bei uns nach wie vor die Begriffe wie Corner oder also für Eckball und so weiter oder Outlinie und in diese Richtung.
Herr Professor, wie haben die 4 Studenten das gemacht?
Perfekt. Wieder sehr gut.
Wieder ein sehr gut. 1894, die Wiener von, ich glaube, englischen Gärtnern, die irgendeiner in seiner Villa in Döbling für die Gartenpflege eingeteilt gehabt hat. Ich glaube, irgendwie so war die Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wir können sie alle nicht überprüfen, ob es stimmt. Aber so ist der Fußball nach Österreich gekommen. Und es hat gar nicht so lange gedauert, ist der Fußball ziemlich, hat einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Und in den 30er Jahren hat es dann das österreichische, waren die Zeiten des österreichischen Wunderteams. Das heißt, da haben wir alle in Grund und Boden gespielt. Herr Professor, wie kann das passieren, dass Österreich im Fußball plötzlich ein Wunderteam hat und plötzlich so gut ist? Ist das mit der sozialen Entwicklung Österreichs irgendwie in Verbindung?
Zum Beispiel der Matthias Sindelar war ja ein legendärer Spieler und das hat sich damals ergeben, eben aus der Dynamik in der Gesellschaft und die Situation der Jugendlichen war geprägt vor allem durch Anerkennungsstreben, Anerkennungsdefizite. Wir haben ja alle ein Anerkennungsbedürfnis und im Sport, im Fußball, konnte man das damals zufriedenstellen. Und in Wien haben eben die Umstände zusammengespielt und haben sich Gruppen gefunden, wie eben dieser Matthias Sindelar und auch andere, die hier so erfolgreich waren. Und das war das Wunderteam, das war der größte Erfolg überhaupt, den Österreich gehabt hat im Fußball. Die gesellschaftlichen Umstände haben hier gepasst, dass sich das entwickelt hat. Und ich habe damals nicht gelebt, es ist schwer vorstellbar, wie das damals wirklich genau gewesen ist, aber man kann es ja nachlesen, es gibt Gedichte, es gibt Publikationen dazu. Wunderteam sagt alles, es war ein Wunder.
Ja, und der LASK hat sich parallel dazu jetzt nicht ganz so sportlich entwickelt, weil ja wahrscheinlich auch das Ballungszentrum Wien natürlich auch eine Rolle gespielt hat, wo natürlich ja dann viele Menschen auf einem Platz waren, wo es Hinterhöfe gegeben hat, wo die sozialen Umstände auch nicht so gut waren. Der LASK hat 1899 so ein bisschen, Christian Hüfmer, 1899, ist ein umstrittenes Gründungsjahr.
Ich sehe da jetzt im Studio auch zwei Burschen sitzen, die das entsprechende T-Shirt noch anhaben. 1899 ist ja der Linzer Athletik Sportclub Siegfried gegründet worden. Das war ein Schwerathletikverein, der Fußball aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeboten hat. Er hat es dann, Papa, hilf mir, 1906, 7 für kurze Zeit, glaube ich, dabei gehabt im Programm. Und 1908 hat sich dann der Linzer Sportclub gegründet, ohne dieses Athletik. Und diese beiden Vereine haben dann 11 Jahre mehr oder weniger dann nebeneinander her existiert. Und im Jahre 1919, das war ja dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg, hat sich der Linzer Athletik Sportclub Siegfried hat zumindest die Fußballsektion aufgelöst oder sich ganz aufgelöst. Ganz aufgelöst. Und die Fußballspieler vom Linzer Sportclub sind nachher zu diesem Linzer Athletik Sportclub dann übergetreten und haben dann eben quasi weiterhin unter dem Namen LASK oder ab jetzt unter dem Namen LASK dann Fußball gespielt. Deswegen steht auf dem T-Shirt 1899, 1908 und 1919.
Und ich bin ganz froh und ich bin wirklich, wirklich froh, dass wir die 1908 Nummer haben, weil das war die perfekte Zeit, weil bis 19.07 Uhr sind da am Sender nämlich, die BBC News und 19.08 Uhr können wir mit unserer Sendung starten. Das haben die damals schon berücksichtigt. Welche geniale Menschen müssen das gewesen sein. Außerdem, und da gehe ich jetzt wieder nach Wien zu einem Verein, den wir jetzt vielleicht nicht ganz so lieb haben, die sind 1899 gegründet und jedes Mal, wenn ich so einen Rapidler sehe und sage ihm, weißt du was, ich kann auf die Uhr schauen und kann mich jeden Tag einmal freuen, weil es 19.08 Uhr ist. Was kannst du? Nix. Die Insider wissen jetzt, was ich meine. 19.08 ist nicht nur eine Zeit, sondern die beste Zeit am Tag. Ja, so hat sich das auch in Oberösterreich dann weiterentwickelt. Die Erfolge waren eher bescheiden, habe ich mir da aufgeschrieben.
Darf ich dich mal bescheiden?
Ja, bitte, bitte, unterbrich mich jederzeit. Also ich bin nicht...
Du warst vorhin schon bei den 1930er Jahren. Ja. Und da gibt es einen ganz großen Erfolg für unseren Verein, der leider nicht so bekannt ist oder nicht so berühmt ist. Der LASK ist 1931 österreichischer Amateurfußballstaatsmeister geworden. Mhm. Das war der höchste Titel, den man in Österreich außerhalb Wiens gewinnen konnte. Die österreichische Liga war ja die Wiener Liga gleichzeitig, auch durchaus, meine ich, zu Recht von der Spielstärke her. Aber es haben sich alle anderen Bundesländer plus die unteren Ligen dann von Wien zusammengefunden und einen Titel ausgespielt, der eben Amateurstaatsmeisterschaft geheißen hat. Ausgetragen wurde er eher im Cup-System und der LASK hat im Finale den Grazer Athletic Club, den GAK, in zwei Spielen mit 1:1 und 2:1 besiegt. Und wurde damit österreichischer
Meister ohne Wien.
Ohne Wien, genau.
So unvorstellbar. Sachen passieren. Ja, und parallel dazu hat sich natürlich in Wien eine gute Wiener Liga entwickelt. Ja, und der LASK hat halt, ich sage mal, in Oberösterreich war er einfach die Station, wo man Fußball spielen wollte. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, alles war kaputt, ja, die Zeiten waren nicht so besonders gut, hat sich wieder ein Fußball entwickelt, der vielleicht anders war, oder war der genauso wie vor dem Zweiten Weltkrieg, Herr Weiß?
Der Fußball, Sport generell und der Fußball im Besonderen, wie ich vorher schon gesagt habe, ist ein Kind seiner Zeit. Jede Zeit hat ihre Vorlieben, hat ihre Besonderheiten und hat ihren Sport. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass die Menschen auf Sinnsuche waren. Und Sport ist ein Sinnvermittler und vor allem Fußball ist ein Sinnvermittler. Und der Aufschwung des Sports in Österreich, des Fußballs im Besonderen, dann in den 1950er Jahren und vor allem der Nationalsportart Skilauf in Österreich nach dem Krieg, gab es nicht wirklich eine österreichische Identität. Und wir haben überhaupt gemeint, oder der Großteil der Österreicherinnen hat gemeint, wir seien nicht überlebensfähig, wir seien viel zu klein als Land und haben nach einer Identität gesucht, nach einem Halt gesucht. Und das hat der Sport geboten, vor allem damals der Skilauf, als Toni Seiler in Cortina d'Ampezzo 3 Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen gewonnen hat und parallel dazu auch das Fußballgeschehen sich entwickelt hat. Und da hat sich gezeigt, wir sind zwar ein kleines Land, aber wir sind ein leistungsfähiges Land und unsere Identität nach dem Krieg war eigentlich eine Sportidentität, nämlich eine Skination zu sein und auch eine Fußballnation zu sein. In den 1950er Jahren gab es die ersten großen Erfolge, auch im Fußball, bei Fußball-Weltmeisterschaften. Und diese Identität im Sport ist bis heute geblieben, ist eigentlich unsere stärkste Identität. Identität heißt die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und wenn ich in einer Sportart gut bin, wenn ich Leistung erbringe, dann ist das ein Zeichen, ein Merkmal, das mir signalisiert, wer ich bin, was ich kann. Und der Fußball ist hier eine ideale Möglichkeit, auch für die Kompensation von Misserfolgen in anderen Bereichen. Und wie sich zeigt, Österreich als kleines Land war nicht nur überlebensfähig, sondern war in und außerhalb des Sports nach dem Krieg bei den Besten dabei.
Aber in dieser Zeit war ja eigentlich die Bedeutung des Nationalteams wesentlich wichtiger als der Vereine. Würde ich das jetzt richtig interpretieren?
Ja, ganz richtig. Ich kann mich gut erinnern auf die Bedeutung des Nationalteams nach dem Krieg. Wenn man die Zeitungen durchblättert, da war immer nur vom Nationalteam die Rede. Und da ist dieses Wir-Bewusstsein entstanden. Eigentlich über den Sport wurde hier über den Fußball österreichische Identität, nationale Identität aufgebaut. Und die Nationalmannschaft hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das waren eigentlich die größten Anteile der Sportberichte, galten der österreichischen Nationalität, der Nationalmannschaft, vor allem im Fußball und im Winter eben dem Skilauf.
Und die Vereine selbst waren ja alle auch irgendwie anders gestrickt. Also wenn ich jetzt hernehme, die Wiener Situation, Austria, Rapid, die haben ja alle zwar ungefähr dasselbe Verein, waren ein Verein, aber alle einen anderen Hintergrund gehabt. Also waren sie auch irgendwie so eine Art Interessensvertretung oder soziale Schichtvertretung?
Ja, die Vereine, gerade Austria und Rapid, spiegeln die Wiener Lebenskulturen wider. Auf der einen Seite Austria-Wien, nämlich diese Technik im Vordergrund. Und bei Rapid war es Kraft und Stärke, die am Fußballplatz zum Tragen gekommen ist. Je nach politischen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergründen, nach der Herkunft der Spieler vor allem, hat sich eine gewisse Technik etabliert und diese beiden Kulturen haben rivalisiert. Austria und Rapid bis heute legendär und wenn man Austrianer ist oder LASK-Anhänger ist, dann bleibt man das, dann sind die Kinder das und die Enkelkinder. Das hat Tradition und das hat etwas Verbindendes und Bindendes und Stärkendes und das ist eben die Identität, die man von klein auf lernt. Und die Technik im Fußball, die Art und Weise, wie man spielt, hängt zusammen mit der eigenen Vorstellung, mit den Einstellungen zum eigenen Körper, mit dem Körperbewusstsein. Und dieses Körperbewusstsein sind die bewussten und unbewussten Einstellungen zum eigenen Körper, die spiegeln sich wieder in einer Sportart oder in der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Weil Sozialisation betrifft nicht nur die Werte und Normen, wie man lebt, wie man zusammenlebt, die man im Kopf hat, die Theorie, sondern Sozialisation ist immer auch Körper- und Bewegungssozialisation. Wie ich meinen Körper einsetze, wie ich mich meines Körpers bediene, all das wird unbewusst in der Sozialisation gelernt und kommt automatisch zum Tragen. Das ist eben die Körpersprache, die eigentlich viel wichtiger ist wie die verbale Sprache. Und spielt auch die viel größere Rolle bei einem Vorstellungsgespräch. In den ersten Bruchteilen von Sekunden wird entschieden, ob der oder die Kandidatin eine Chance hat, einen Posten zu bekommen, bevor noch irgendein Wort gefallen ist. Und deswegen ist Fußball, der eben auf Körpersprache aufbaut oder Sport generell, eine nonverbale Sprache ist, so populär und eine verständliche Sprache, eine nachvollziehbare Sprache und vermittelt Identität.
Also heruntergebrochen auf die Verhältnisse in Oberösterreich, waren die Landstraßler, also die Bürgerlichen waren in der LASK und die Arbeiterschicht waren jetzt vertreten dann später durch den SK Vöst. Aber es wäre ja damals undenkbar gewesen, dass du als Arbeiterkind beim LASK im Nachwuchs spielst, oder? Rapid Austria wahrscheinlich gleich.
Das ist genauso eigentlich wie in Wien, nämlich die Bürgerlichen, die gehobenen Schichten waren die Austrianer, das waren die Techniker und die Arbeiterkinder waren in der Regel bei Rapid und genauso ist es bei Vöst Linz gewesen oder beim LASK. LASK war von Anfang an ein vornehmer Club, eben hat als Hintergrund das Bürgertum im Wesentlichen verkörpert.
Ja, da sind wir jetzt ganz froh, dass das so ausgegangen ist für uns, würde ich mal sagen.
Ja. Entschuldigung, ganz kurz, bitte. Möchte die Steirer Freunde nicht unerwähnt lassen. Ja. Der SK Vorwärts Steyr und seine Vorläufer waren die ersten oberösterreichischen Landesmeister, die eine Zeit lang auch noch vor dem LASK rangiert haben. Also es hat 3-4 Jahre gedauert, bis sich unser Club dann an die Spitze Oberösterreichs gesetzt hat. Und da war auch dieses Arbeiter-Image ganz, ganz stark mit Steyr. Mhm. Die sind dann auch einmal zwischenzeitlich in einen anderen Verband gewechselt für die Arbeitervereine. Da hat es einen eigenen Verband gegeben. Okay. Und dann sind sie wieder zurückgekehrt.
Also, wo er eigentlich sozial und politisch in dieser Zeit viel mehr Einfluss als er heute zum Beispiel ist.
Also der soziale, das ist ein sehr schönes Beispiel, Steyr.
Ja, es ist übrigens ein Beispiel von einem Theologen, der in seiner
Diplomarbeit
ein Buch von Ihnen verwendet hat.
Das freut mich.
Danke, es ist schon über 30 Jahre.
Ich hoffe,
sowohl das Buch als auch meine.
Gut, wir sind den Engländern furchtbar dankbar, also ich zumindest, dass sie uns mit diesem wunderschönen Sport gesegnet haben. Und weil sie uns damit gesegnet haben, spielen wir jetzt ein Lied, das für die Engländer von großer Bedeutung ist. Und speziell bei der EM 96 in England, EM, war das der Hit und da war wirklich beeindruckt von diesem Gefühl des Footballs, der nach Hause kommt. Den letzten Teil habe ich extra nicht rausgeschnitten, weil wir den Engländern so dankbar sind, dass sie dieses Spiel zu uns gebracht haben und dass sie das vor allem auch nach Linz gebracht haben, weil wir deswegen 1965 den größten Erfolg bisher in unserer ganzen Vereinsgeschichte erleben durften. Oder wir nicht. War irgendwer? Nein? Geht sich gerade bei keinen Austerinnen. Also wir haben 1965, waren alle nicht dabei, aber wir zehren, so wie ganz Österreich von Cordoba, zehren wir heute noch von 1965, wo der LASK sowohl Cupsieger als auch österreichischer Meister geworden ist. Und da ist, glaube ich, in diesen beiden Erfolgen liegt der große, wie sagt man?
Mythos.
Der Mythos LASK und diese große Tradition, weil wir die Ersten waren, die die Wiener besiegt haben. Herr Professor, was sagen Sie da dazu?
Ja, der LASK war der erste Nicht-Wiener Bundesländerverein, der damals, ich glaube, Staatsmeister geworden ist und auch den Cup gewonnen hat in einem Jahr. Das waren die goldene Zeit des LASK. Ich glaube, der Helmut Kögelberger hat damals schon gespielt, ein legendärer Spieler. Und das war ein enormer Aufschwung für den Fußball generell, natürlich auch für die Stadt Linz, für die Identität, für Oberösterreich und generell für den LASK. Und das war auch der Anfang dieser langen Tradition des LASK und damals ist der LASK eigentlich zur Religion geworden, zumindest in Oberösterreich.
Ah, da ist jemand, der punkto Religion das ganz genau studiert hat. Stichwort Religion, Günther, würdest du sagen, ist es richtig, dass der LASK religionsähnlich ist?
Religionsähnlich, ja. Ich habe sehr viel dazu gearbeitet, Verhältnis von Religion und Fußball oder Sport allgemein. Und wir könnten jetzt fast stundenlang Ähnlichkeiten und Parallelen aufzählen zwischen diesen beiden großen menschlichen Phänomenen. Und ich würde schon auch zu dem Schluss kommen, dass es für viele von uns eine Art Religion ist, aber eben, ich würde bei einer Art oder so eine, man sagt auch dazu, implizite Religiosität, also es ist Religion innen drinnen, aber es ist nicht so, dass der Lask kann uns kann uns so viel Freude bereiten, aber er kann uns keine Antwort jetzt geben, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder ob es einen Gott gibt oder nicht. Und das sind dann noch einmal Spezifika der Religion. Aber die menschliche Ausübung der Religion und die menschliche Ausübung des Fußballsports sind einander sehr, sehr ähnlich und gibt es viele Parallelen.
Jetzt hat sich natürlich diese Zeit dann ab 1965 jetzt, sage ich mal, sehr unterschiedlich entwickelt. 1965 hat man glaubt, so, und jetzt sind wir auf demselben Level wie die Wiener Vereine und können an diese Erfolge anschließen, aber dem war nicht ganz so. Eben aufgeschrieben ist, kam dann die Zeit der Mäzene beim LASK. Das heißt, früher waren Vereine mehr oder weniger ehrenamtlich organisiert, nachher waren sie auch ehrenamtlich, aber es hat immer einen Mäzen gegeben, der geschaut hat, dass er Geld zu bezahlen. Weil einfach die Liga und alles andere, der Fußball ist einfach in dieser Zeit kommerzialisiert worden, auch schon. Ein bisschen. Also man hat schon Geld gebraucht, dass man einen Fußballverein sich leistet. Ja, und da hat es einige Herren gegeben, wenn man da mal eine Liste ausdruckt. Ich habe 1968 angefangen. 1968, Rudolf Trauner. Wer hat Erinnerungen an Rudolf Trauner? Die haben zwei Leute bei uns. Ist der Herr Rudolf Trauner in Wien eigentlich irgendwie wahrgenommen worden?
Na, er ist schon bekannt, aber wirklich bekannt ist er nicht.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also gut, wir sind die einzigen zwei, die was über Trauner dazu können. Trauner war in seiner Funktion
Wirtschaftsrat, Politiker der Österreichischen Volkspartei. Eine wichtige Persönlichkeit in Oberösterreich. Und weil du sagst, diese Erinnerung für uns ist das Fußballerische im Vordergrund. Er war einfach tief zum Herzen Lasker und er war auch ein bisschen fast wienerischer Krantler. Man hat es ihm sehr schwer recht machen können, aber man hat dann immer wieder gesehen, wie er sich gefreut hat. Und so typisch war es, dass er hinter dem Tor gestanden ist in seinem langen Mantel und seinen Spielern zugeschaut hat.
Ja, mit Hut.
Mit Hut.
Ist immer da gestanden. Also die Präsidenten waren durchaus in dieser Zeit durch und durch Laskler. Er war von 1968 bis 1989 Präsident und hat natürlich auch diese, sage ich mal, fast so großen Erfolge in den 80er Jahren dann mitgestaltet, miterlebt. Und zwar war das die mehrfache Europacup-Teilnahme mit Spielern, die durchwegs aus Oberösterreich waren. Und das war das eigentlich Sensationelle. Also er war ein Spormeister, der größere Spormeister ist dann zwar nachher gekommen, aber dann war es, warum auch immer, so, dass einfach die Regionalität der Spieler viel größer war wie jetzt. Wir erinnern uns an legendäre Spieler wie, was fällt dir sofort?
Dantlinger,
Claudio, leider schon verstorben.
Dantlinger, Christian Lehermeyer.
Genau.
Und
der Hofrat. Wie wir gesagt haben, wie er in der Sendung das erste Mal erfahren hat bei uns, dass wir gesagt haben, zu einem Hofrat, hat er nicht gewusst. Es ist so wie bei Lehrern der Spitzname, den Herr Fuß, das letzte selber. Ja, und da waren natürlich Spieler aus dem eigenen Reihen.
So aus der Hofmannschaft, das einmal geschrieben worden auch. Die waren tagtäglich zusammen und haben Fußball gespielt und haben sie dann beim LASK angemeldet und sind bis ins, ich will nicht sagen ins hohe Alter, aber bis ins hohe Fußballeralter LASK geblieben und haben da viermal hintereinander den Europacup erreicht.
Und alles durchwegs eigentlich, der Stamm der Mannschaft war durchwegs Linzer. Ja, das Profitum war noch nicht so weit verbreitet damals. Ja, dann sind halt abwechselnd, dann hat es einmal kurz einen Herrn Molnar gegeben. Ja, dann der Otto Jungbauer. Eine, also wie sagt man, wie sagt man zum Ottmar, wie kann man einen Ottmar Jungbauer beschreiben als Präsident?
Verhaltensoriginell, skurril, liebevoll.
Ferrari-Fahrer, zu der Zeit schon. Uhr und Schmuck.
Juwelier.
Juwelier eigentlich.
Der Landstraße.
Schwer reich, weil ihm die halbe die Landstraße. Oh ja, der hat die halbe die Landstraße gehört. Oh ja. Der ist mit dem Ferrari in die Wachau gefahren, hat zwei Kisten Marillen geholt, was halt so, mehr geht eh nicht rein in das Ding. Hat die dann am Lorskplatz unten vor dem Wirtshaus verteilt an die dort sich tummelnden Lask-Fans. Also irgendwie war er Schreck. Der war nicht nur die Frisur, sondern der war insgesamt der Schreck. Was hat solche Mäzene zu dieser Zeit einfach, warum waren die Vereinsbosse damals, Mäzene? Herr Weiß, was hat die begünstigt, dass die...
Naja, das ist eine komplexe Frage, weil damals in den 1960er Jahren eigentlich noch das Amateurprinzip großteils im Vordergrund gestanden ist. Und im Fußball war das nicht immer so klar, Amateurismus und Professionalisierung. Da müsst ihr jetzt ein bisschen ausholen, was hat Amateur bedeutet. Nämlich zum Beispiel bei den Olympischen Spielen durften nur jene Athletinnen antreten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus dem Sport bestreiten, sondern aus einem Beruf heraus. Und das hat sich gezogen bis 1972 bei den Olympischen Spielen in Sapporo. Karl Schranz wurde damals ja ausgeschlossen, weil er im Sommer Kaffeewerbung gemacht hat. Wurde ihm unterstellt, er sei kein reiner Amateur. Und im Fußball hat sich das sehr schnell vermischt. Vielleicht noch ein Wort zum Amateurismus und zur Professionalisierung. Amateur ist eben dieser Klassiker, den ich vorhin gesagt habe, und Professionalisierung ist genau das Gegenteil. Das heißt, der Sport wurde in den 70er, 80er Jahren im vergangenen Jahrhundert auf den Kopf gestellt. Nämlich, den Amateur gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, schon gar nicht im Spitzensport. Die Professionalisierung hat bedeutet, dass Sportlerinnen ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus einem Beruf heraus, sondern eigentlich aus dem Sport heraus bestritten haben. Das geht auch gar nicht mehr anders durch die Leistungssteigerungen. Und diese Professionalisierung hat auch im Sport Einzug gehalten. Und da kommt jetzt auch dieses Mäzenatentum ins Spiel. Mäzenaten hat früher bedeutet, dass ein Mäzen einen Verein unterstützt hat, aber keine Gegenleistung verlangt hat. Die Gegenleistung war idealistisch gedacht. Er hat dafür Anerkennung oder Ansehen bekommen, weil er dem Verein eben Zuwendungen gegeben hat. Und das wurde dann abgelöst durch die Kommerzialisierung, durch die Professionalisierung, durch das Sportsponsoring. Da sind die Mäzene, hat es auch noch gegeben. Aber es gab eine Gegenleistung. Sie haben für ihre Firma, eine Elektrofirma oder ein Produkt, Werbung machen können über den Sport. Das heißt, einerseits eine Leistung erbracht, aber auch eine Gegenleistung, einen Gewinn erzielt haben für ihren Verein. Und diese Professionalisierung hat sich fortgesetzt und eigentlich durchgesetzt im Sport. Sport ist zum Beruf geworden dann um die Jahrtausendwende.
Jetzt brauchen wir jetzt spätestens einen Juristen. Der weiß, mit welchem berühmt-berüchtigten Fußballurteil das ganze Unheil, also wenn man es als Unheil bezeichnet, seinen Lauf genommen hat. Mehr geben.
Ich bin jetzt überfragt. Also,
er meint Bosmann.
Bosmann-Urteil, genau. Ja,
da muss ich dir als Jurist jetzt
ins Boot holen. War das 97 oder was?
93,
glaube ich. Oder?
Mhm. 93.
93. Als Jurist, wie vergleichst du, nein, meine erste Frage ist eine ganz andere, wie viele Amateure, richtige Amateure nach diesem Status noch gibt es beim LASK? Sowohl in erster, zweiter Mannschaft, nehmen wir die Frauen nur dazu.
So gesehen null.
Null.
Weil beim LASK sowohl die Profimannschaft als auch die zweite Mannschaft wirklich eigentlich Profis werden nach dem Status, ja, weil bei uns alle einen Dienstvertrag haben und alle auch in der LASK GmbH angestellt sind. Okay. Selbst Akademiespieler, die dann quasi Jungprofis sind, erhalten dann einen Vertrag bei der GmbH und sind sozusagen eigentlich nicht wirklich Amateure.
Okay. Und jetzt ganz was Unvorstellbares, hat uns der Klaus Dantlinger seinerzeit erzählt. Der Claudio ist Fußballer gewesen, glaube ich, 19 Jahre beim LASK und hat natürlich diese ganze Entwicklung mitgekriegt und war aber auch immer beim LASK. Und hat natürlich gesagt, als vor diesem Bosman-Urteil, warst du eigentlich, hast du den Verein gehört. Und wenn die dir nicht weggehört lassen, dann hast du Pech gehabt. Und jetzt haben sie alle Verträge und können natürlich nach Ende dieses Vertrags, und das ist ja dieses Wesentliche in diesem Bosman-Urteil, können wechseln. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Rieseneinschnitt, was den Fußball betrifft. Und ich glaube, dass man da sagen kann, da geht jetzt der moderne Fußball, so wie er jetzt ist, richtig los.
Das kann man auf jeden Fall so festhalten, ja.
Ja. Das heißt, für die unvorstellbar, dass, ich meine, die haben ja quasi lebenslang Verträge quasi, so hat man heute gehabt, und die haben nicht wechseln. Der hat nur wechseln, glaube ich, können, wenn er ein Jahr lang nicht gespielt hat, dann hat er wechseln dürfen. Unvorstellbarheit, oder?
Das ist im Profifußball jedenfalls unvorstellbar, aber es wäre, also ich vergleiche gerne mal einen Profifußballer, der noch jetzt aus juristischer Sicht mit einem Dienstvertrag, mit einem Dienstnehmer in der Privatwirtschaft, da gibt es ja gewisse Regelungen. Du kannst ja nicht einfach einen Dienstnehmer zum Beispiel an ewig lange Kündigungsfristen binden. Es hat zwar natürlich aus Dienstnehmer-Sicht oder Spieler-Sicht gewisse Vorteile, aber es soll das nicht überbordend sein, weil der soll ja trotzdem in seiner Entscheidung nicht irgendwie beeinschränkt sein oder eingeschränkt sein und unbeeinflusst sein, das zu tun und zu lassen, wie er sich für sich selbst vorstellt und gern hätte.
Und diese Arbeitsverträge, das muss ich jetzt, nur weil es mich interessiert, werden die vorher ausgearbeitet und man sitzt da wirklich da mit dem Spieler beieinander und sagt, du, wir haben uns vorgestellt bis 2028, das kriegst, Prämie so viel, Fixum so viel, das darfst du alles nicht da, Skifahren darfst du sowieso nicht, weil wenn du da wehtust, dann ist das, ärztliche Betreuung kriegst bis zu dem Level bei uns. Ist das wirklich so, dass man beieinander sitzt und mit dem 1 zu 1 verhandelt, oder sitzt da irgendein Spielerberater dort?
Naja, in der Regel bis ins Detail werden die Verträge jetzt nicht ausverhandelt, weil zumeist weiß ja der Spieler, worauf er sich einlässt, und es ist natürlich auch der Vertrag in Summe 18 Seiten mit Datenschutzerklärung, also alle Datenschutzerklärung sind 4 Seiten, und im Detail bespricht man jetzt nicht, also zum Beispiel was er strafrechtlich nicht machen darf oder Dopingsets und oder welcher Vorsorgekasse er angehört oder so derartige Sachen werden jetzt nicht im Detail besprochen. Aber so grundlegende Sachen natürlich werden besprochen und selbstverständlich die wichtigen Parameter und Konditionen jetzt von den Verträgen mit den Spielern, aber nahezu jeder Spieler hat einen Berater, also wird auch mit ihm gesprochen.
Und wie viel, wahrscheinlich ist es unterschiedlich, aber wie viel nimmt da ein Spieler Einfluss auf das, was da drin steht? Heute?
Heutzutage wahrscheinlich eher weniger, würde ich sagen. Also er lässt sich zumeist, verlässt sich darauf, was ihm sein Berater oder sein Anwalt mitteilt.
Das heißt, es ist ja eigentlich ein ganzer Geschäftszweig, erst entstanden nach dem Bosman-Urteil, der sich eigentlich damit beschäftigt, für jemanden einen Vertrag auszuwählen.
Richtig.
Jetzt hört die kaum einer zu. Was verdienen so, also wie sind diese Spielerberater beteiligt an diese Verträge? Nur was mich interessiert.
Beteiligt sind sie gar nicht, weil es darf kein anderer Berater oder sonst jemand irgendwie beteiligt sein.
Naja, aber der muss ja irgendwas verdienen.
Weil er stellt ja da Honorarnoten und.
An den Spieler?
Nein.
An euch?
An den Club. Der Spieler darf ihn nicht zahlen.
Der Spieler darf ihn nicht zahlen. Das ist spannend. Das ist für mich jetzt neu, wie man denkt, das ist so sehr. Das heißt aber, er könnte. Der hat aber mit dem Berater hat er auch einen Vertrag.
Muss er einen haben, ja.
Auf gewisse Zeit oder.
Das ist teils, das ist unterschiedlich, aber in der Regel ist das ja unabhängig davon, ob man jetzt einen fixen Vertrag auf eine gewisse Laufzeit hat.
Gut.
Etwas, was ja über Zeit hinweg, über Jahre hinweg entsteht und entwickelt, und das ist eine Person, der man vertraut, und weil der vertraut, dieser Person vertraut man ja sehr, sehr viel an und lässt sich ja von der Person vertreten, und da geht es ja um das eigene Fortkommen, um die eigene Karriere. Also.
Okay. Nein, das finde ich jetzt spannend, weil sie das mit diesen Bosman-Urteilen hat, muss ja das schlagartig anders werden sein. Eigentlich auf den Tag. Natürlich. Da sind ein ganzer Zweig oder Berufszweig ist entstanden. Der Georg wäre gern einer gewesen von den Menschen.
Ja, also ich glaube einfach, die Spielberater wird es vorher auch schon gegeben haben. Ja, ich glaube einfach, die Spielregeln haben sich verändert, praktisch 1993 signifikant, und es ist halt immer viel mehr Geld im Spiel gewesen, sodass letztendlich, glaube ich, einfach das, was ich einfach am Anfang, ich bin auch das jetzt geboren, also das war halt so genau diese Zeit, wo man das ein bisschen auch verfolgen hat können, wie war das vorher, wie ist das nachher. Ich glaube, dass praktisch ja, sie die Spielregeln einfach verändert haben und dass dieses Mäzenatentum einfach durch das, dass so viel Geld im Spiel gewesen ist, auf einmal ist ja nicht so einfach als teures Hobby von Unternehmen oder Firmen und so weiter, das nicht einfach so nicht mehr ausgegangen ist. Gell? Und ich glaube, dass das einfach auch schon eine Wende ist. Die Frage ist, die finde ich spannend, ist das eine Wende sozusagen entsprechend wirklich zum Guten oder zum Schlechten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, praktisch auch Dinge, die ich vorher gehört habe, praktisch, man wird quasi in einen Verein geboren. Einzelne Personen halten sich den Verein als Hobby. Der Verein ist dann aber ansonsten auch noch sehr unprofessionell und wirklich ein Verein. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob man diesen Zeiten sozusagen entsprechend so nachtrauen sollte. Ich persönlich traue ihnen nicht nach.
Okay, dann fragen wir den Herrn Soziologen. Herr Weiß, vor dem Bosman, nach dem Bosman, die soziologische Bedeutung von einem Verein, hat sich die verändert?
Ja, grundlegend verändert, und zwar nicht nur der Verein, sondern die Situation für die Spieler. Das war eigentlich eine Befreiung des Fußballs und für jeden einzelnen Spieler. Und das war auch dann gerechter. Sport wurde auch gerechter, Fußball ist gerechter geworden und einträglicher geworden, vor allem für die Profispieler. Und die Professionalisierung, man mag sie gut oder schlecht finden, jedenfalls hat sie den einzelnen Sportlern sehr viel gebracht, und man muss sich vorstellen, was Sportler leisten, was Fußballer leisten, gar nicht zu reden von den Verletzungen, mit denen sie Leben gelernt haben, und diese Befreiung, diese Freiheit und vor allem, dass sie mehr Einkommen bekommen haben, das ist nur gerecht.
Also ich höre heraus, als Soziologe finden Sie diese Veränderungen super.
Ja, für den Sport auf jeden Fall und für die Spielerinnen und Spieler auch. Und generell hat es im Fußball eine Leistungssteigerung dadurch auch gegeben, und auch die Attraktivität des Fußballs hat nicht gelitten darunter.
Aber die Bedeutung für die Gesellschaft ist dann geschwunden, sagen wir mal.
Nein, eigentlich genau das Gegenteil. Die Bedeutung des Sports, des Fußballs, ist ständig eigentlich gewachsen, weil Fußball, wir haben vorher von der Religion geredet, ist der Sinngeber, Sinnvermittler. Fußball ist eine moderne Religion, und Sport, Fußball vermittelt Sinn, und die Religion verliert zunehmend an Sinnvermittlung. Die immer weniger glauben an die Religion, an Gott oder was immer, aber sie glauben an die Fußballer, an die modernen Götter. Die modernen Helden sind Sportlerinnen und Sportler. Diese Leistung ist sichtbar, vergleichbar, nachmessbar, überprüfbar, und man kann sich damit identifizieren. Und diese Identifikation ist sehr, sehr stark.
Die Frage ist, sind das Götter oder sind das Götzen?
Ja, Entschuldigung.
Sind es Götzen oder sind es Götter?
Sagen wir so, das sind, ich habe gesagt, pseudokommunikative Beziehungen, parasoziale Beziehungen, die ein Fan mit einer bewunderten Figur eingeht. Und das ist in gewisser Weise ein sozialer Ersatz für primäre Beziehungen, die man hat mit seiner Familie, mit den Eltern und so weiter. Denken Sie einmal nach, wie viel Sie wissen über Fußballer, Fußballerinnen, über berühmte Sportler, Sportlerinnen. Man kennt die Marke ihrer Kleidung, ihrer Vereine, ihrer Verletzungen. Man weiß oft mehr über Sportler und Sportlerinnen als über die eigenen Verwandten. Und das sagt ja auch sehr viel aus, und Sport vermittelt diesen Sinn eben durch diese starke Identifikation die man aufbaut mit berühmten Sportlern. Okay. Und wenn ein Sportler jetzt vielleicht Einbußen hat in der Leistung oder nicht mehr eine Identifikationsfigur bleibt, das können dann auch internationale Sportlerinnen sein, man identifiziert sich einfach und Leben ist Identifikation und man geht eben diese Beziehungen ein mit den Sportlerinnen, das sind die modernen, die großen, die nationalen Helden und üben eine ganz wichtige Funktion aus in der Gesellschaft, eine kommunikative Funktion. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Ja, und in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, haben sie natürlich verschiedenste Strömungen entwickelt. Und auf diese Strömungen gehen wir jetzt, oder möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Also haben sie dann das erste Mal, wann war Schwarz-Weiß, war 1991 beim LAS kurz einmal so ein Art organisierter Fanclub in größeren gebildet. Da hinten haben wir alte Kutten von einem Fanclub, tratzen wir das einmal schon um, wird der Kassen. Da steht drauf 1981, also die haben
Black schon
die Black Winners, Black Lions, also man hat sich sehr ans Englische angelehnt und hat sich also formiert und hat geschaut, dass für jeden unterschiedliche Bedeutung rausgekommen ist. Und dann fangen wir mal mit der unangenehmen Entwicklung vielleicht an, also unangenehm, ja. Die ersten Fankulturen oder eine Fankultur, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, waren die Hooligans. Wir gehen, jetzt frage ich dich. Was sagst du, ist ein Hooligan? Oder wie empfindest du das Wort Hooligan? Was verbindest du mit dem Wort Hooligan?
Naja, ich glaube, es gibt sogar einen Film, der Hooligan heißt. Mhm. Das wird alles stets immer verkörpert mit Gewalt, mit Ausschreitungen, mit Widerstand. Widerstand vielleicht gegen das System, mit derartigen Angelegenheiten und das ist das, was man, glaube ich, auch als Laie, ohne dass man sich jetzt zu sehr damit beschäftigt, sofort verbindet mit dem Wort.
Jörg, Hooligans der 80er Jahre, mal eine aufs Auge gekriegt?
Ich selber, oder wie? Ja. Nein, ich habe mir sozusagen entsprechend da auch immer ferngehalten und ich denke mal, das war aber auch bei uns nicht so ausgeprägt. Also das gibt ja praktisch unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten, unterschiedliche Größen. Und im Wesentlichen, sagen wir mal, in unserem Umfeld sozusagen entsprechend war ich einfach da zu weit weg, um das auch wirklich wahrnehmen zu können. Und wenn ich gemerkt habe, da wird es kritisch, dann habe ich eben geschaut, wo man da sich auch positionieren kann, dass man da letztendlich nicht mit einem blauen
Kopf. Das hast du jetzt schon gesagt, wird davon gerannt.
Nee, ich bin gar nicht hingekommen.
Also. Noch gescheiter.
Aber ich bin nicht mit Laufschuh zum Fußballspiel gegangen. Okay.
Günther, du hast diese Entwicklung mitgekriegt vom ersten Fanclub bis. Wie war die Hooligan-Szene, sage ich mal, in Linz ausgeprägt?
Zahlenmäßig natürlich schon geringer als in anderen Städten, aber sozusagen inhaltlich war sie schon stark. So habe ich in Erinnerung. Mhm. Wobei es bei mir ja dieses spezielle Ding gibt, dass ich als über Theologie studiert, das ist für viele gleichbedeutend mit Pfarrer, was nicht ist, aber ich habe bei den Hooligans den Spitznamen Pfarrer gehabt.
Okay.
Und ich habe ein spezielles Verhältnis gehabt zu einer, war quasi auch ein gewisser Seelsorger auf stundenlangen Zug- und Busreisen, sonst mit allerlei Problemen und Themen zu mir kommen und ich habe es halt genommen, wie jeden anderen Menschen auch, und das, glaube ich, haben sie geschätzt. Und von daher war ich ein Freund der Hooligans.
Und ich war ein Freund dessen, dass du ein Freund von den Hooligans warst, weil ich bin, du bist einmal zwischen mir und einer ziemlich großen Meute in einem Bus gestanden. Und das hätte für mich vielleicht, da hätte ich nicht davon gehen können. Das hätte vielleicht für mich blöd enden können. Aber grundsätzlich, das Wesen, oder was hat diese Hooligan-Bewegung, was hat die zusammengehalten oder was hat die bewegt oder was war das Ziel von dem Ganzen? Hast du das verstanden damals, wenn du stundenlang mit einer geredet hast, bitte?
Ja, da war komischerweise vieles Thema, aber das habe ich zumindest schlecht in Erinnerung, wenn es so war. Es war ein starkes Konkurrenzdenken, blau-weiße Hooligans und schwarz-weiße Hooligans da, die sich unter gewissen Umständen dann wieder gemeinsam zusammen da haben, aber normalerweise schon gegeneinander. Und ich glaube, für viele war es ein Abenteuerurlaub, so ein Spieltag mit, wo vielleicht das Spiel, ja, LASK-Fans waren es schon, oder First-Fans, das glaube ich schon, aber das Spiel war dann doch wahrscheinlich eher zweitrangig. Man hat geschaut, vor dem Spiel, was kann man anrichten nach dem Spiel, wie kann man sich zeigen und seine Duftmarke hinterlassen.
Also die dritte Halbzeit war da ein wesentlicher Bestandteil. Würdest du sagen, die sind erlebnisorientiert gewesen?
Ja.
Wobei das Erlebnis immer in Form von Zusammenstoß mit entweder Polizei oder eigentlich anderen Hooligans.
Ja. Ja.
Herr Weisk, haben Sie die Hooligan-Bewegung verfolgt oder analysiert einmal?
Ja, geht ja eigentlich auch von England aus, der Hooliganismus, und grundsätzlich lassen sich Hooligans mit Gewalt in Verbindung bringen. Aber um den gesellschaftlichen Zusammenhang herzustellen, ich habe vorhin von Anerkennung gesprochen, von Identität. Jeder Mensch braucht Zuwendung, Liebe, um eine Identität aufzubauen. Und gerade die Hooligans haben einen entsprechenden familiären Hintergrund, der großteils Identitätsdefizite, Anerkennungsdefizite aufweist, zu wenig Liebe, zu wenig Zuwendung in der Familie, in der Sozialisation. Und Anerkennung ist nicht immer nur positiv. Wenn Kinder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, dann schreien sie einfach. Und ähnlich ist es mit den Hooligans. Es gibt auch Identität im negativen Sinne. Durch bewusstes Provozieren, Ablehnen der herrschenden Werte und Normen macht man auf sich aufmerksam. Und das ist eben diese Subkultur der Hooligans. Sie haben eine spezielle Kleidung, eine spezielle Sprache. Und diese Form der Kommunikation lehnt eigentlich die gängigen Werte und Normen der Gesellschaft ab. Man stellt sich dagegen. Seht her, was ich mir traue am Fußballplatz, und auf diese Weise baut man Identitätsbestätigung im negativen Sinn auf. Ich lasse mich von der Polizei, werde ich abgeführt in Handschellen, und im Bus weint er dann und schreit nach der Mama. Im Grunde fehlt ihm die Anerkennung, und diese negative Form, bewusste Ablehnung der herrschenden Werte und Normen, schafft eben auch eine Identität, und Fußball eignet sich sehr, sehr gut, durch diese Freiräume im Stadion und alles drumherum kann man hier eine Identität aufbauen über die Identifikation mit dem Verein und eben durch Gewalt, bewusstes Ablehnung der herrschenden Werte und Normen macht man im negativen Sinne auf sich aufmerksam und kann so Identitätsbestätigung erhalten. Das sind dann auch Schlägereien und was auch immer, eben Männlichkeitsrituale etc., eine Form der Anerkennungssuche, die sehr komplex ist.
Also der Fußball bietet die Bühne für, wenn ich das jetzt sage, wie Sie das gesagt haben und übersetzt, dann kriege ich ein paar Schwierigkeiten, nämlich Herren in meinem Alter ungefähr, viele Herren in meinem Alter, die damals dieser Bewegung angehört haben, die werden jetzt wahrscheinlich nicht besonders begeistert sein, aber macht nichts. Aber es ist halt, diese Strömung war damals so. Aber insgesamt sind diese Zeiten an und für sich, oder diese Bewegung ist sehr negativ besetzt. Wohl aber, und das muss ich jetzt auch dazu sagen, hat es auch dort Ehrenkodexe gegeben. Kodizi, glaube ich, heißt das auf ganz konkret.
Kodizes?
Okay, ich wurde gerade belehrt. Kodizes. Ehrenkodizes bei den Hooligans, hat es sowas gegeben?
Das gibt es in jeder sozialen Gruppe und das variiert natürlich von Gruppe zu Gruppe, vom Bundesland zu Bundesland, vom sozialen Milieu her. Und auch die Hooligans kann man nicht als einheitliche Gruppe sehen. Es gibt da Untergruppen, verschiedene Ausprägungen, je nach Sozialisation. Die Art und Weise, mehr oder weniger gewalttätige Sozialisation, manifestiert oder zeigt sich eben dann im Verhalten, im mehr oder weniger gewalttätigen oder aggressiven Verhalten. Zum Beispiel die Ultras sind eigentlich zivilisierte Hooligans, könnte man sagen. Da geht es nicht mehr nur ums Zuschlagen, da geht es vielmehr um die Identifikation, dass man Anerkennung durch die Identifikation mit dem Verein, durch diese Vereinskultur und Kommunikationskultur in der Gruppe als Fan bekommt. Und da eignet sich eben Fußball sehr gut, indem man sich eben mit dem Club identifiziert. Und an diesem Beispiel der Kultur seine Identität bestätigen kann. Und das variiert von Land zu Land, von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Gruppe zu Gruppe. Das hängt von den Werten und Normen ab, von der Qualität der Sozialisation, die eben unterschiedlich ist.
Sie haben jetzt eine sanfte Überleitung auf die Ultras genommen, weil es gleich voll reingefahren sind. Und ich weiß jemanden, oder ich kann mir vorstellen, dass da bei dem Ausdruck Ultras quasi die Nachfolgeorganisation der Hooligans, da hat es den Christian aber ziemlich zusammengerissen.
Ganz grundsätzlich ist ja die Ultra-Bewegung in Italien entstanden in den späten 60ern, wo es auch aus einer politischen Bewegung heraus, was in Italien gerade in den 60ern eine schwere Wirtschaftskrise gegeben hat und dann eben sehr viele politische Strömungen es dann gegeben hat, und diese politischen Strömungen die Fans haben das dann, diese Ausdrucksmittel dieser politischen Strömungen, ins Stadion gebracht. Das waren dann eben Fahnen, Doppelhalter, dann die ersten pyrotechnischen Gegenstände und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist in Italien entstanden und dann erst in den 80ern, in den späteren 80ern, dann auch nach Österreich gekommen. Und ich würde schon eine klare Abgrenzung zwischen Hooligans und Ultras in der Grundform oder im Grundgedanken vornehmen. Es gibt Überschneidungen, keine Frage. Wird es wahrscheinlich in jeder Fanszene sowohl personelle als auch ideologische Überschneidungen geben. Aber eben, wie der Herr Weiß schon richtig gesagt hat, geht es da um viel mehr und vor allem auch um diese starke Identifikation mit dem Verein, die dann auf einer ganz anderen Ebene, glaube ich, ist, wie sie bei den Hooligans war. Ich spreche jetzt bewusst von den Hooligans der 80er und 90er. Es gibt ja auch in der Hooligan-Bewegung starke Entwicklung heute, aber das ist klar, das wird zu weit führen. Diese Identifikation mit dem Verein und das, den Verein mit Support nach vorne bringen und den Verein auch auf anderen Ebenen unterstützen, gleichzeitig aber auch das kritisch zu betrachten, wie sich der Verein entwickelt und so weiter und so fort. Das sind alles Ebenen, die Ultras ins Stadion oder in die Stadien gebracht haben, ohne jetzt natürlich die Protestaktionen der frühen 90er und gerade beim LASK, was die Fusion betrifft, schmälern zu wollen, aber im organisierten Stil oder im organisierteren Stil haben das sehr, sehr oft in viele Stadien die Ultras gebracht. Und das war, glaube ich, in dieser Hinsicht kann man es am ehesten von den Hooligans dann abgrenzen.
Ja, und der Urvater der Ultra-Bewegung in Linz, der ist leider auf Urlaub und hat heute nicht teilnehmen können, ist der Gary Groß. Jetzt haben wir gedacht, du bist ja ein Wegbegleiter von Gary Groß. Wie ist die Ultra-Bewegung nach Linz geschwappt, via Gary Groß?
Der Gerald und einige andere, wir haben zunächst als Normalos, als Fans versucht, den LASK zu unterstützen durch organisierte Auswärtsfahrten, durch Übernahme von Merchandising, Produkterstellung und Verkauf. Und bei den damalig führenden Persönlichkeiten, meistens war so in etwa Präsident Jungbauer, war das für ihn kein großes Thema. Also da haben wir ziemlich freie Hand gehabt. Was wir gemacht haben, haben wir gemacht. Und es war okay so. Und der Gerald ist dann privat immer mehr auch zu auswärtigen Spielen gefahren. Ich glaube, er hat mit österreichischen Länderspielen begonnen und ist dann zu Champions League Spielen, Finalspielen auch und zu vielen anderen internationalen Begegnungen gereist und hat vor allem Italien als sein Lieblingsland erwählt und da diese Ultrakultur kennengelernt. Und das hat dann den Höhepunkt gehabt, dass er 1995, also vor ein paar Tagen, hat die Gruppe Viking Linz ihr Jubiläum gefeiert, dass da praktisch das erste Fetzen, wie man sagt, Viking Linz gehangen ist.
Also der Wandel von, ich habe das als Begriff Casuals da stehen, also Leute, die mit selber gestrickten Schals, mit selber gebastelten Fahnen ins Stadion gingen und halt als Ausdruck ihrer Freude und am Spiel gehabt haben, sind dann die ersten von den Ultras offensichtlich aus einer Protestbewegung außerhalb des Stadions ins Stadion mitgenommene Doppelhäuter, Fahnen, Zaunfetzen, ganz was Wesentliches, sind dann ins Stadion gekommen. Und da war der Gary führend.
Absolut, ja.
Und dann hat es aber, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, hat schon innerhalb des Stadions hat's auch schon ein bisschen köchelt. Weil da sind die britischen Supporter, wie schon wir alle waren, also wenn es passt, singen wir. Ja, und wenn die anlassbezogen singen wir, und wenn es nicht passt, dann schimpfen wir. Also dieser britische Support war damals eigentlich normal. Und dann kommen welche, die stellen sich alle auf einen Fleck zusammen, halten irgendwelche Sachen hoch, zünden Bengalen an und machen plötzlich einen Riesenzirkus. Hast du das auch so erlebt?
Ja, wir haben alle keine Ahnung gehabt, was das eigentlich genau ist, wenn man sich nicht näher damit befasst hat. Und wir haben irgendwie geglaubt, das ist also eine neue Form, die uns aber sehr fremd wiederum vorgekommen ist.
Das hast du jetzt wirklich nett gesagt?
Ja.
Weil bei uns hat es geheißen, was ist denn das schon wieder? Und die Spinner werden schon wieder aufhören damit. Entschuldige, Gary, aber ich habe nur zitiert, nicht meine Meinung gesagt. Georg, du hast die Zeit auch miterlebt im Stadion, oder?
Genau, so. Und du hast mich vorher gefragt, praktisch, inwieweit ich mit Hooligans und so weiter auch Berührungspunkte gehabt habe. Die Frage hat mich fast ein bisschen überrascht, sozusagen entsprechend. Und wahrscheinlich war ich da weiter weg als. Also es war nicht so inexistent, wie ich das auch damals wahrgenommen habe. Aber letztendlich einmal das Thema Ultras, das ist etwas, was mir als Teenager damals sozusagen entsprechend auch, was ich live miterlebt habe. Ne? Und das ist schon so, dass das einfach auf Jugendliche, auch Kinder, wenn man so sieht, aber ich bin halt als Jugendliche dann auch da dazugekommen, was einfach eine Faszination ausübt. Ich kann mich noch erinnern, damals waren nicht nur Bengalos, sondern auch Wunderkerzen am Anfang auch im Einsatz, und das habe ich mir auch getraut, und letztendlich sage ich mal, einfach dieses Stimmungsbild, diese Leidenschaft, für mich war das praktisch im Profifußball schon auch immer Salz in der Suppe. Und wir haben vorher sozusagen entsprechend auch über Religionsvergleiche gesprochen, und das andere, das ist für mich ungefähr so, wie wenn der Pfarrer ein Mess heute und vielleicht spielt noch jemand mit der Orgel, aber es ist keiner da in der Kirche. Und das ist letztendlich, sage ich mal, schon auch für mich einfach ein Riesenunterschied in Richtung zu dem, was der Christian gesagt hat. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber doch genug aus, um in gewisser Weise auch bestätigen zu können, dass es da gibt Schnittmengen. Aber für mich ist es einfach schon immer so, dass ich einfach auch in Bezug auf die Ultras, die Stimmung ins Stadion bringen, eine große Sympathie noch immer gehabt habe. Und natürlich aber gleichzeitig, so wie ich auch vorhin gesagt habe, dort, wo dann die Schnittmengen in Richtung auch gewaltbereite Fans zu entsprechend sind, das war dann eigentlich weit weg für mich, also zu entsprechend.
Mehr gehen. Ja. Wie ist dein Zugang zum Fußball? Als Fan? Als Spieler? Warst du Spieler?
Ich war Spieler, aber nicht besonders gut, also unterklassig.
Haben wir was gemeinsam.
Ich war nicht schlechter. Ich komme ursprünglich aus dem Bezirk Rohrbach, aus einer beschaulichen Gemeinde im Mühlviertel, Neufelden. Also die haben eigentlich immer zu meiner Zeit in der zweiten Klasse gespielt. Habe mir dann aber zweimal das Kreisbandel gerissen, woraufhin ich entschieden habe, dass ich nicht mehr spiele, weil ich nicht mit 40er Knieprothesen haben wollte. Okay. Aber Fußball hat mich immer schon begeistert, natürlich. Jetzt umso mehr als Zuseher, aber auch als Person, die ganz vorne mitwirkt in einem so einem wichtigen Verein, in so einem großen Verein in Österreich. Für mich ist es tagtäglich eine Ehre, da mitarbeiten zu dürfen und diese Aufgaben gemeinsam mit meinen Kollegen und Mitarbeitern.
Jetzt kommt eine hakelige Frage, ich sage das gleich.
Welche?
Wann warst du das erste Mal im Linzer Stadion? Egal wo, wie das war, also welches das war. So.
Ich kann mich, glaube ich, als Kind nicht daran erinnern, das ist schon lang, lang aus, aber wo ich mich wirklich daran erinnern kann, das war. Die Erinnerung habe ich auf jeden Fall, da hat, das ist noch nicht so lange aus, da hat der Marko Arnautović danach gespielt, ich glaube, das war U19 EM. Und an das kann ich mich sehr gut erinnern. Das war ein Vereinsausflug und da waren wir alle gemeinsam. Also das, da hat, ich weiß nicht, der Lass gespielt, aber die U19-Nationalmannschaft. An das kann ich mich sehr gut erinnern.
2007 war das.
Ja. Bin aber auch noch nicht so alt, ja.
Ja, das, ich habe das, hab das bewusst nicht recherchiert, weil sonst rutscht man das sicher aus, weil da kannst du sicher sein.
Aber wo ich auch dabei war, war beim 1-1 gegen Bandorf, wo wir dann auch aufgestiegen sind. Also das, okay, das war, für war ein sehr schönes Erlebnis.
Für uns alle ein sehr großes Highlight. Aber Mühlviertel ist ja auch, war ja auch ziemlich eine strikte Trennung. Zwischen die, die mit dem Föstbus runtergefahren sind, waren Föstler. Und die, die keinen Hocken in der Föst gehabt haben, waren Laskler. Kann ich das so richtig, und habe ich das etwas flapsig zusammengefasst.
Kann man wahrscheinlich so sagen.
Ich frage jetzt nicht, wo du dabei warst. Weil das,
ich glaube, das ist teilweise nur vor meiner Zeit. Ja, genau. Aber zu meiner Zeit war es leider so, dass sehr, sehr viel Grün-Weiße sind im Mühlviertel. Und das ist auch der größte Fanverein, glaube ich, außer von Wien ist bei uns im Mühlviertel. Also ja, wenig erfreulich.
Das bereitet uns natürlich Magenkrämpfe und Schmerzen schlechthin.
Geht. Ja, ich würd einfach nur ergänzen, wir haben ja vorhin ein bisschen auch darüber gesprochen, wie man zu einem Verein kommt und wie man sozialisiert wird. Und es war ja in Österreich auch über Jahrzehnte alles sehr politisch, ne? Automobilclubs, Sportvereine und so weiter und so fort. Und das hat sich natürlich somit auch im Wesentlichen auch wiedergespiegelt. Aber ich glaube einfach, dass man den Faktor Zufall nicht unterschätzen darf. Ja? Und mein erstes Fußballspiel, das ist jetzt nicht ruhmreich, sozusagen entsprechend, war quasi nur 31.03.1991 Föst gegen Sportclub. Und schwuppdiwupp, auf einmal steht man da und verfolgt praktisch letztendlich so mal diesen Verein letztendlich auch. Das wissen ein paar Leute und das erzähle ich immer gerne die Geschichte, bis zum ersten Derby. Und im Wesentlichen, sagen wir mal, das sind einfach trotzdem auch Zufälle im Leben, die da eine Rolle spielen. Und ich finde das aber auch kurz und ich kenne praktisch. Also wo jetzt im LASK-Bereich Leute, die LASK-Fans sind im gesamten Spektrum der Gesellschaft, in jeglicher Hinsicht auch, jetzt ja, was die Gesinnung betrifft und umgekehrt ist nicht einmal auch bei Blau-Weiß beispielsweise, also ich würde das einfach nur ergänzen, da gibt es auch einen Faktor Zufall, Freundeskreis, und ich denke mal, dass ich nicht so mal viele dieser Dinge, die du ansprichst, haben sie mittlerweile ein bisschen außergewachsen, ja, und das finde ich durchaus gut so.
Und eine gewisse Faszination. Ja, das heißt, wenn du zufällig zu einem Spiel gehst und bist von einer Mannschaft besonders fasziniert, ja, dann wirst du eher wahrscheinlich in diese Richtung tendieren.
Was ich auch noch ergänzen wollte, es war vorhin auch die Rede von einzelnen Spielern, ne? Und da hat sich natürlich auch viel verändert. Also für mich zum Beispiel auch eine wesentliche Figur, warum ich dann auch zum LASK-Fan geworden bin und sehr schnell konvertiert bin, war Goran Kartalja. Ja, der ist vom Sportclub zum LASK gewechselt, ich glaube 93 war das im Jänner und da war dann im März war dann ein Derby und mir hat der Kartalja getaugt und dann irgendwie war ich dann am Anfang, da war ich auf Sektor 5 und Sektor 7 und dazwischen war Sektor 6 dabei gewesen und das hat mich sozusagen entsprechend dann ein bisschen auf die andere Seite gezogen. Aber diese Identifikation mit Spielern, die praktisch vorhin der Herr Professor letztendlich auch erwähnt hat, das ist ja natürlich jetzt deutlich schwächer mittlerweile, als das früher gewesen ist. Also da ist immer auch der Profifußball mit seiner Entwicklung, mit seiner Schnelllebigkeit, wo man jetzt in der Sommer auch in gewisser Weise auch drauf schauen muss, was ist ein Wiederverkaufswert von einem Spieler, was er für wirtschaftliches Potenzial etc. etc. hat ja die Kaderstrukturen massiv verändert. Und ich denke, es hat sich einfach viel verändert in den letzten Jahren. Und,
ja. Also die Faszination geht aus. Einerseits von dem Erlebnis im Stadion, zweitens kann ein bisschen ein Zufall dabei sein, und drittens von einzelnen Spielern. Jetzt muss ich die was fragen. Überlegt sich ihr, also jetzt ihr, du wirst nicht alleine die Spielentscheidungen treffen, überlegt sich ihr eigentlich jetzt, passt der zu uns oder zu unserer Philosophie des Vereins oder nicht? Nicht spielerisch, sondern auch persönlich. Spielt das irgendeine Rolle?
Es spielt jedenfalls eine Rolle, wobei das jetzt nicht an erster Stelle steht.
Ja. Darf ich die Frage nochmal nachschärfen, weil ja, das finde ich wirklich interessant, wenn man praktisch die Möglichkeit hat, einen Spieler zu verpflichten, wo man weiß, dass sich die Fans mit dem besonders stark identifizieren, ist das ein Faktor?
Schon. Ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor, aber es ist jetzt nicht der ausschließliche Faktor.
Ja, das ist klar, dass es nicht ausschließlich ist. Ja.
Jetzt hast du das sehr, sehr freundlich gestellt, die Frage, jetzt drehen wir die um. Wenn man weiß, dass die Spieler, dass gewisse Teile der Fans mit jemandem vielleicht ein Problem haben werden, nimmt man den dann trotzdem, wenn er ins Spielsystem einpasst? Ich weiß, das ist jetzt ein haglich.
Nein, ich sehe es nicht als haglich. Also, wieso soll es nicht sein? Also, wenn ich als Club der Meinung bin, der Spieler passt insgesamt dennoch zum Club, kann dem Club helfen, kann der Mannschaft helfen, dann ist die Entscheidung klar, dass es sofort wird.
Also ich kenne zum Beispiel, also wir alle kennen die Mannschaft aus dem Westen von Wien, da gehen eigentlich alle Kretzen hin.
Ich würde gerade sagen, also was mir da praktisch als Erster einfällt, wenn du die Frage so stößt, Ole, ist Gebauer damals, der ja zum LASK gewechselt ist von Ried. Da war ich dann auch überrascht, wie groß die Emotionen gewesen sind, die dann auch entsprechend entstanden sind. Und im Wesen, sage ich mal, weil du auch sagst, Westen von Wien, das hat natürlich Maxi Eintrup, ist ja praktisch auch ein bekanntes Beispiel dahingehend, oder Valentin Grubeck, der auch beim LASK ist, einmal auch zu seiner Austria-Zeit als Nachwuchsspieler und so weiter. Das ist natürlich schon auch teilweise sehr diskussionswürdig und fragwürdig, was das sozusagen entsprechend dann auch für Dimensionen annehmen kann. Und ich stehe ja, wie du immer richtig sagst, sozusagen ein bisschen auch in der Mitte zwischen verschiedenen Strömungen. Und das finde ich einen interessanten Punkt, ne? Inwieweit sozusagen entsprechend man auf solche Dinge Rücksicht nehmen soll.
Kann man überhaupt Rücksicht nehmen auf das? Hat man die Auswahl überhaupt?
Naja, die Auswahl hat man immer, ob man einen Spieler verpflichtet oder nicht. Also zwingen tut er nicht keiner.
Ich meine, hat man die Auswahl, dass man sagt, okay, den oder den und der passt charakterlich besser zu uns? Ist vielleicht jetzt nicht so das, was wir wollten, aber passt halt charakterlich.
Ich glaube, das ist vielleicht heutzutage gar nicht so, weil Spieler sehr, sehr oft auf so einem Niveau in erster Linie einmal sportlich schon mal vorselektiert werden vom Scouting-Team, vom Scouting-Bereich und dann ist es schon sehr, sehr dünn quasi auf diesem Level und dann ist auch nicht mehr so viel Auswahl, also da spielen mehrere Faktoren mit ein, warum man dann einen Spieler verpflichten kann oder nicht kann.
Ich finde, was der Rolli, du sprichst vom Charakter. Ja, und ich finde, letztendlich sag mal, das sind einfach unterschiedliche Kategorien. Ja, weil wenn ich jetzt praktisch wieder die Maxi Eintrup-Geschichte hernehme oder die Gebauer-Geschichte etc. etc. etc., ich würde mal sagen, das hat mit dem Charakter sozusagen entsprechend der Spieler eigentlich nichts zu tun, sondern du hast ja praktisch am Anfang gesagt, man weiß, dass von bestimmten Personengruppen der Spieler abgelehnt werden wird, auf Basis, wo der herkommt, wie sich der mal in einem Interview geäußert hat, wie er nur in einer anderen Mannschaft war, etc. 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 Ja. Und ich finde, also nicht so mal einfach den Charakter eines Spielers zu bewerten, in der Personalauswahl, wenn ich das mal so sagen darf, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ne? Aber die Geschichte, die du vorhin auch angesprochen hast, mit gibt es da Personengruppen, die mit dem Spieler ein Problem haben? Das ist eigentlich ein anderes Paar Schuhe aus meiner Sicht.
Ja, ich glaub, was sagst du, Chris? Ja, ich glaube, dass mittlerweile Gebauer, also dass das heute nicht mehr so wäre, wie es vor 7 Jahren war, die Reaktion auf den Gebauer. Was mich dann trotzdem interessieren würde in diese Richtung, ist halt, ob es irgendwo eine Werte, niedergeschriebene oder nicht niedergeschriebene Werte gibt, die ein Spieler erfüllen muss, um beim LASK unter Vertrag genommen zu werden. Ich glaube, man weiß, worauf jetzt genau aussehen will. Gebauer ist ein kleines Problem, im Gegensatz zu am Jérôme Boateng in meinen Augen.
Also das sehe ich grundsätzlich jetzt nicht so, weil ich glaube, zu dieser Thematik ist eh schon zigfach und tausendfach was gesagt worden und ich will jetzt auch nicht zu sehr im Detail auf das eingehen. Aber im Generellen würde ich sagen, es hat natürlich medial auch sehr, sehr viele Vorverurteilungen gegeben und letztlich ist aber im Gerichtsverfahren nicht wirklich was dabei rausgekommen, dass es in Beziehungen Meinungsverschiedenheiten gibt und dass dies private Angelegenheiten sind. Das ist für mich klar. Also Was ich jetzt dazu noch großartig sagen soll, weiß ich jetzt dazu nicht. Für mich ist klar, jeder Spieler, der vorher schon Leistungen erbracht hat, sportliche Leistungen erbracht hat, auch auf diesem Niveau, hat es auch verdient. Und wir sind natürlich auch froh und waren auch stolz, den verpflichten zu können, dass der bei uns auch gespielt hat und auch nach wie vor spielt.
Herr Postilla,
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.